Wir haben ja letztes Mal darüber gesprochen, dass unsere Show ab und an sogar aphrodisierend wirken kann.
Absolut.
Und ich habe Komplimente für meine sexy Stimme bekommen, weil du dich immer über meine vermeintliche Fistelstimme lustig machst.
Ja, jetzt ist natürlich der interessante Punkt. Wer hat dir dieses Kompliment gegeben? Ja. Also Familie zählt nicht.
Also, ich lese es dir vor. Eine Katja Grund schrieb, Tobias Mann hat eine echt sexy Stimme. Und Sabine Reuko schreibt, stimmt, seine Stimme ist der Burner. Das Wow im Intro ist sehr hot.
Vor allen Dingen, wie du dabei strahlst.
Ja.
Du strahlst, als ob du irgendwie einen Doktortitel bekommen hättest.
Ja, du, ich finde es immer noch schön, wenn man in unserem hohen Alter noch für die Erotik gelobt wird.
Na, und was mich aber jetzt natürlich so ein bisschen berührt, auch emotional ist, habe ich dich letzte Mal mit der Fistelstimme quasi auch emotional getroffen?
Dass du mich emotional triffst, lieber Philipp.
Ja.
Da sind wir lange drüber hinaus.
Ja, glaube ich auch. Wow!
Hallo da draußen, hier ist wieder Grundlos Gute Laune, euer Spezialpodcast für Verbalinjurien aller Art. Fjodor Michailowitsch Dostojewski sagte einmal, die Einbildung des Größenwahnsinnigen wird immer stärker sein als jede Wahrheit, die er erfahren könnte. Und darum geht's bei uns heute um Trump und sein Königreich USA. Außerdem geben wir eine Antwort auf die Frage, wo genau sich die alte Dame SPD gerade aufhält und ob sie sich eventuell schon aus der Aktivrente verabschiedet hat. Heute, wie immer mit mir auf archäologischer Expedition, der kabarettistische Grabräuber der Sozialdemokratie, Philipp Simon!
Bitte dich, das ist eine Frechheit.
Wieso?
Das ist eine Unverschämtheit.
Was ist
genau? Ich sage heute wieder an meiner Seite mein guter Freund Tobias Mann.
Oh, so wunderschön.
Ja, das ist natürlich fast schmucklos. Das ist ein ganz mieses Spiel, was ich jetzt mache.
Ach so.
Aber was hast du von mir erwartet?
Okay.
So, aber ich fand das schön, wie du auch inzwischen russische Namen fließend aussprechen kannst.
Das ist Hammer, oder?
Ich bin ja kurz davor, dich auch immer mehr in die Nähe von Sarah Wagenknecht zu rücken. Ja, weil erst fällt ihm das Russisch sprechen leicht. Weißt du, das sind so diese...
Deswegen, ich habe nächste Woche eine Sendung mit Massiv.
Ehrlich?
Also du bist nicht dabei, sondern Massiv und ich machen nächste Woche Grundlos Gut Laune zusammen.
Natürlich. Ja. Das wäre ja auch nach Hennes Bender für dich die richtige Steigerung.
Also
erst warst du bei Hennes Bender im Podcast, jetzt gehst du zu Massiv und dann sehe ich dich eigentlich auch schon irgendwo bei Ken Jebsen.
Gibt's den noch, Ken Jebsen?
Ja, aber er nennt sich nicht mehr Ken Jebsen, sondern er nennt sich jetzt so, wie er wirklich heißt. Ich habe den richtigen Namen nicht auswendig auf dem Kasten, aber er nennt sich so, wie er heißt, weil er, glaube ich, sich jetzt nur noch als der Mensch, wie auch immer er heißt, äußert.
Sein Name hat mit Ken Jebsen nichts zu tun. Also es klingt völlig anders.
Okay. Ja, der Kollege klingt völlig anders.
Also und du bist mit dem jetzt auf Tour oder was?
Nein, ich bin mit so einer kleinen Fistelstimme aus Mainz auf Tour und zwar am 20. Juni in Dortmund, sondern du bist kurz davor erst zu Massiv, dann zu Wagenknecht und dann Jürgen Elsässer wäre für dich auch noch eine Anlaufstelle.
Also jetzt reicht's aber mal
doch,
wirklich.
Der steht doch auch inzwischen mit dem Bademantel auf der Bühne und so, ich sag mal, bei der Anzahl von Auftritten, die du im Jahr machst, kann das bei dir doch auch nicht mehr lange dauern, bis du im Schlabbernzug.
Primaten Ping-Pong.
Beatrix von Storch, sagt ihr was?
Ja, holländische Königin, oder?
Ja. Beatrix von Storch hat einen Tweet abgesetzt. Und ich freue mich ja immer, wenn ich kafkaeske Dinge im Internet lese. Und nun hat eben Beatrix von Storch, wir alle erinnern uns, sie ist ja die AfD-Politikerin, die mal auf der Maus ausgerutscht ist, hat was sehr, sehr kafkaeskes gepostet. Sie hat Folgendes geschrieben und vielleicht kannst du es mir erklären. Mhm. Also ich lese es dir einfach mal vor. Jetzt trinken wir schon die ganze Zeit Cocktails aus diesen grässlichen Trinkhalmen aus Pappe und bezahlen extra Steuern. Und trotzdem bricht der Ätna aus. Die Steuern waren also offensichtlich nicht hoch genug. Oder was raten uns die grünen Spinnerlis nun?
Ja, gut. Ja, das kannst du wieder nicht nachvollziehen, weil dir der nötige Sachverstand fehlt.
Also sagen wir mal so, wenn es Satire sein soll, ich vermute, es soll Satire sein. Es ist trotzdem für mich sehr unverständlich.
Gehen wir es mal Stück für Stück durch.
Ja.
Also, jetzt trinken wir schon die ganze Zeit Cocktails aus, so, das ist der erste Abschnitt. Jetzt trinken wir schon die ganze Zeit Cocktails.
Ich
wir müssen also davon ausgehen, dass Beatrix von Storch ununterbrochen sich den Long Island Ice Tea in den Hals schüttet. Das heißt, zurechnungsfähig ist sie eh schon länger nicht mehr. So. Jetzt beschwert sie sich auf beste Mallorca-Manier über diese grässlichen Trinkhalme aus Pappe. Das ist, weil sie auf der Tastatur wieder ausgerutscht ist und in der Regierungserklärung von Donald Trump gelandet ist, der ja die ganzen Papierstrohhalme wieder hat verbieten lassen.
Du hast recht.
Und du weißt ja auch, warum er sie hat verbieten lassen, weil sie explodieren können. Ja. Das hat Donald Trump gesagt. Er hat gesagt, die Dinger explodieren.
Und vor allem, sie sind sehr, sehr schwer zu löschen. Das muss man auch dazu sagen.
Ja. Wenn so ein Papierstrohhalm erstmal brennt, da ist nichts
mehr. Den kriegst du also, nicht mehr aus.
Nein. So. Und bezahlen extra Steuern. Das hat sie verwechselt. Für sie ist, wenn sie für Alkohol zahlen muss, dann ist es für sie quasi eine Steuerabgabe. So. Dann, und trotzdem bricht der Aetna aus. Das ist der erste Satz in diesem ganzen Konvolut, der keine Scheiße ist. Ist die erste Tatsache. Ist die allererste Tatsache.
Ja, wobei man auch schon wieder sagen muss, schon wieder nicht so ganz, weil ob jetzt wirklich die Trinkhalme verantwortlich sind für diesen neuerlichen Ausbruch des Aetna.
Er ist zumindest ausgebrochen. Den Punkt müssen wir ihr schenken.
Alles klar.
Das stimmt, der Aetna ist ausgebrochen.
Ja.
Also sie haken stramm, die Pappe-Dinger explodieren und der Aetna ist ausgebrochen. So, die Steuern waren also offensichtlich nicht hoch genug. Das heißt, Beatrix von Storch tritt an dieser Stelle ein für eine Erhöhung auf die Mehrwertsteuer für Gastro.
Oder? Naja, oder auf die Mehrwertsteuer auf Vulkanausbrüche. Also, dass sie einfach sagt, wenn da die Steuern hoch genug sind, brechen die Vulkane nicht mehr aus. Das ist
die
Verbindung, die ich herstelle. Ja.
So. Und oder was raten uns die grünen Spinnerlis nun? Nun gut, da müsstest du ihr jetzt einen Tipp geben, da fühle ich mich nie angesprochen.
Ach so, weil ich der grüne Spinnerli bin?
Ja, natürlich.
Zitat. Jetzt haben wir ein bisschen eine Schwierigkeit. Wir zeichnen das natürlich jetzt nicht am Tag auf, wo ihr das hört. Vermutlich ist Friedrich Merz mit seiner Belegschaft, während ihr diesen Podcast jetzt abruft, entweder schon in den USA angekommen oder schon wieder abgereist. Wir beide wissen allerdings nicht, was Friedrich Merz jetzt bei Donald Trump erwartet. Aber weil auf jeden Fall Friedrich Merz mit Donald Trump zusammentrifft, haben wir uns gedacht, komm, gehen wir nochmal inhaltlich in die USA. Und jetzt ist meine Frage an dich, Philipp. Es ist ja schon öfter jetzt vorgekommen, dass im Oval Office Gäste von Donald Trump mit Dingen konfrontiert wurden, mit denen sie vorher nicht gerechnet haben. Was meinst du denn, was hat der Trump denn für den Merz vorbereitet?
Oh, das ist eine super Frage. Ich wünschte, ich hätte was vorbereitet.
Ja, ich könnte mir vorstellen, dass er ihn einfach damit konfrontiert, was für ein erbärmliches Flugzeug der Merz fliegt im Gegensatz zu ihm. Oder meinst du, er wirft ihm irgendwelche Menschenrechtsverletzungen in Deutschland vor?
Ja, ich finde, das muss ein bisschen radikaler. Also ich meine, dem afrikanischen Präsidenten hat er doch vorgeworfen, irgendwie Genozid an Weißen.
Ja, genau.
Zelensky, er fängt einen dritten Weltkrieg an.
Ja, wahrscheinlich würde er sagen, wie unmöglich sich Deutschland den USA gegenüber verhalten hat in der Vergangenheit. You've been terrible. You've been so terrible to us.
Was glaubst du denn, wie Merz reagiert, wenn der so von Trump richtig angepieselt wird? Wird der aggressiv? Also hat der sich wieder nicht unter Kontrolle oder?
Naja, ich hoffe doch mal, dass sie den irgendwie eingestellt haben, dass die den im Flieger, dass sie zusammengesessen haben und sagen, hier Friedrich, hör zu. Du musst cool bleiben. Bei
meinst
allem,
du das,
was
meinst,
der erzählt.
Meinst du, dass der Merz auch so eine Pillendose hat wie Elon Musk?
Das kann sein. Dass der, aber da ist dann bestimmt irgendwie nur Ginseng drin oder Merz-Spezialdragees. Das würde ja passen, ja. Aber wir kommen vom Thema ab.
Du?
Ja, es tut mir leid. Ich wollte einfach nur das hier voranstellen, um so ein bisschen klar zu machen, warum wir jetzt über die USA sprechen.
Du wolltest einfach wieder, anstatt dich um Inhalte zu kümmern, wolltest du einfach nur wieder gute Stimmung verbreiten. Das ist immer das gleiche Problem mit dir.
Also, es ist so. Es gibt ein paar Anzeichen, die dafür sprechen, dass in einem Land totalitäre Tendenzen zu beobachten sind. Einerseits sind das Angriffe auf Forschung und Wissenschaft, andererseits Angriffe auf die freie Presse und die Justiz. Und jetzt könnte man ja auf die Idee kommen, dass in den USA genau sowas gerade zu sehen ist. Und was ich ganz spannend finde, ist mal kurz in die Vergangenheit zu schauen. Es gibt ja J.D. Vance, Vizepräsident, und der hat 2021, das habe ich entdeckt, hat er auf einer Konferenz, der National Conservatism Conference 2021, hat er folgendes gesagt.
So much of what we want to accomplish, so much of what we want to do in this movement and in this country, I think are fundamentally dependent on going through a set of very hostile institutions, specifically the universities, which control the knowledge in our society, which control what we call truth and what we call falsity, that provides research that gives credibility to some of the most ridiculous ideas that exist in our country. And so I'm excited to close this conference with this particular set of remarks, because I think if any of us want to do the things that we want to do for our country and for the people who live in it, we have to honestly and aggressively attack the universities in this country.
Das heißt, er hat 2021 im Prinzip schon das angekündigt, was wir heute beobachten, was wieder die These unterstützt, dass die sehr, sehr vorbereitet jetzt in diese zweite Amtszeit von Trump reingehen. Also dieser Angriff auf die Universitäten, das ist Teil eines lange geplanten und angelegten Plans.
Ja, also wenn du dir die Checkliste für den Weg in den Faschismus anguckst, dann steht das eben ganz oben mit drauf. 2021 hatten sie es schon in den Köpfen, jetzt setzen sie es um.
Exakt, aber die Idee ist natürlich nicht erst 2021 entstanden. Das sieht man daran, dass J.D. Vance sich in seiner Rede auf keinen geringeren als Richard Nixon bezieht.
And there was a wisdom in what Richard Nixon said approximately 40, 50 years ago. He said, and I quote, "The professors are the enemy."
Also Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die Professoren sind die Feinde. Und was ja auch ganz spannend ist, in diesem ersten Zitat sagt er ja auch, die Wissenschaft kontrolliert die Wahrheit oder das, was Wahrheit genannt wird. Und legt somit die Basis für viele, wie sagt er, verrückte Dinge, die wir so in unserer Gesellschaft anhören müssen. Also anscheinend ist er kein großer Fan von Wissenschaft
von
wissenschaftlichen Erkenntnissen, weil die dann doch stören. Also mit diesem ganzen verschwurbelten Zeug, was er da erzählt, sagt er einfach nur, wissenschaftliche Fakten stören uns eigentlich bei der Durchführung unseres Programms, weil wir haben halt einfach eine andere Wahrheit als diese Professoren.
Das ist doch. Ja, sie haben auch ein völlig anderes Ziel. Sie haben das Ziel von Vance und Trump ist ja nicht Aufklärung, sondern das Ziel von denen ist meiner Meinung nach, ich habe es ja schon ein paar Mal formuliert, ist nach wie vor Faschismus und der wird konsequent umgesetzt.
Und bei der konsequenten Umsetzung machen wir direkt weiter, weil wir gehen jetzt richtig in die Realpolitik rein, was das alles bedeutet, wenn man auf Wissenschaft scheißt. Also es gibt ja zum Beispiel auch den Herrn Kennedy, der ja für alles, was mit Gesundheit in den USA zu tun hat, zuständig ist, der ja auch, sagen wir mal, eine sehr schillernde Figur ist. Wo man sich fragt.
Also ist es auf jeden Fall, also für einen ehemaligen schwer Drogenabhängigen ist er wirklich ordentlich drauf. Ja. Also möchte man nie meinen.
Und es gibt von ihm angeführt, ein Projekt nennt sich MAHA, Make America Healthy Again. Und dort wurde jetzt ein Bericht, eine Untersuchung veröffentlicht, also ein Dokument. Und in diesem Dokument, das haben Journalistinnen und Journalisten, Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler festgestellt, sind Studien aufgeführt, die es gar nicht gibt. Das sind also erfundene Studien, weil man hat nämlich diese Menschen, die so zitiert worden sind, angefragt, hier, habt ihr da was geschrieben? Und die sagen, nee, ich habe da nie was geschrieben. Das heißt, also es sind erdachte Studien, die
ja, aber entschuldige mal, aber ja, Tobi, aber ich verstehe die Aufregung nicht. Das ist doch der logische nächste Schritt. Wenn J.D. Vance sagt, die Professoren sind unsere Feinde, die müssen wir still machen, da ist doch der logische Schritt, dass du im nächsten Schritt auch deine eigene Wissenschaft entwickelst.
Ja, da hast du natürlich recht, ja.
Da hab ich so also ich finde, das ist endlich mal Politik mit Haltung. Das ist ein konsequentes Denken.
Okay, so habe ich es noch nicht gesehen, aber du hast natürlich vollkommen recht, weil Caroline Leavitt, die resolute Sprecherin des Weißen Hauses.
Großartig. Ja. Die müssen wir eigentlich auch mal gesondert in dieser Sendung abarbeiten. Das ist wirklich, also was die mit einer Überzeugung rauströtet, ja.
Und mit dem Kreuz um Hals.
Ja, da würden uns allen wirklich Schneidezähne dabei rausbrechen. Aber die haut Dinger raus. Also die müssen wir unbedingt mal machen.
Ja, und wir haben sie jetzt hier im O-Ton, weil sie wird natürlich angesprochen von Journalistinnen und Journalisten auf diese nicht existenten Studien. Und jetzt hören wir erst einmal die Frage der Journalistin, die also sie wirklich mit diesen Fakten konfrontiert. Und danach hören wir, wie Caroline Leavitt darauf antwortet.
I know this investigation found that the Hallmark Maha Commission report that was released last week cites studies that appear to not exist. We know that because in part we reached out to some of the listed authors who said that they didn't write the studies cited. So I want to ask, does the White House have confidence that the information coming from HHS can be trusted?
Yes, we have complete confidence in Secretary Kennedy and his team at HHS. I understand there were some formatting issues with the Maha report that are being addressed, and the report will be updated, but it does not negate the substance of the report, which, as you know, is one of the most transformative health reports that has ever been released by the federal government, and is backed on good science that has never been recognized by the federal government.
Das sind die Leute, die über die wir uns heute, ja, wenn wir manchmal auf die deutsche Geschichte zurückschauen und auf die Nazi-Zeit, wo es ja auch viele Fälle gibt, wo wir heute dann oder vor ein paar Jahren noch gesagt haben, Mensch, wie konnte das damals passieren oder warum haben die mitgemacht, warum haben die nichts gesagt? Und dann merkst du eben an so einer Frau, das sind die Leute, die es möglich machen. Das sind die Leute, die auch im Prinzip ihr komplettes eigenes Wissen, ihre komplette eigene Identität, alles einfach zurückstellen, wegschmeißen, damit einer durchmarschieren kann.
Ich frage mich da ja immer, wie macht die das mit ihrem Gewissen? Oder meinst du, dass sie das mittlerweile selber glaubt, was sie da erzählt?
Naja, ich glaube, wir kommen da manchmal so über diesen moralischen Punkt und der ist auch richtig und wichtig. Ich glaube aber immer mehr, dass das wirklich ein Gruppending ist.
Ja, das kann sein.
Das ist, du bist in so einer Gruppe drin, die was erreicht hat. Wir sind jetzt ganz vorne. Jetzt müssen wir unsere Pläne umsetzen. Und es ist egal wie. Wir müssen das jetzt, weil das ist wichtig, dass wir es machen. Und man bestärkt sich gegenseitig.
Das heißt also, wir haben quasi so eine Art Social Media Blase, ja, die jetzt an der Spitze der USA steht und durch permanente Selbstbestätigung einfach so einen Kreislauf schafft, einen Kreislauf des Bullshits, der immer weiter getrieben wird.
Ist sehr schön. Ja.
Ja. Circle of Bullshit, könnte man sagen. Und jetzt gibt's ja manche Menschen, die werden aus diesem Kreislauf des Bullshits irgendwann rausgespült oder wollen selber irgendwann raus oder wie auch immer es auch ist. Und einer davon ist Elon Musk. Und Elon Musk wird in einem aktuellen Interview von einem Journalisten angesprochen auf genau diese Geschichte, diesen Angriff auf die Wissenschaft, auf Harvard. Da geht es darum, dass Trump in Zukunft die Hand drauf haben will, auf welche ausländischen Studenten überhaupt kommen dürfen und ob das überhaupt noch so sein soll in Zukunft. Und zwar sagt der Journalist auch, hier Elon, du warst doch auch mal einer dieser Studenten, die von woanders herkamen. Und man sieht eine gewisse Dünnhäutigkeit, die man bei Elon Musk so nicht kennt, diesem großen Verfechter von Free Speech.
Wondering what your thought is on the ban on foreign students, the proposal. I mean, you were one of those kids, right?
Yeah, I mean, I think we want to stick to, you know, the subject of the day, which is like spaceships, as opposed to, you know, presidential policy.
Oh, okay. I was told anything's good, but...
No.
Weißt du, der Journalist sagt noch, mir wurde vorher gesagt, jedes Thema wäre in Ordnung. Das ist ja das, was Elon immer, der Musk immer gesagt hat. Mich kann man alles fragen. Ich bin hier der große Free Speech Mensch und sowas. Und da sagt er, lass uns mal lieber über Raumschiffe sprechen. Ja, weil alles andere möchte ich nicht. Also offenbar, wenn du mal ausgespuckt worden bist aus diesem System, dann willst du da jetzt zumindest im Fall von Elon Musk nicht mehr so viel damit zu tun haben.
Ja, und ich glaube natürlich, dass bei ihm inzwischen der finanzielle Druck auch wahnsinnig hoch ist.
Ja.
Also ich glaube, das ist einer der einzigen in dieser kaputten Truppe da unten, der gerade merkt, was das für Konsequenzen hat, weil er nebenbei nämlich auch noch ein Unternehmen hat. Ja, während Trump ja, ich habe die Tage, gab es von Trump auch wieder einen großartigen Post von ihm in den sozialen Netzwerken. Es war ein Foto mit so Amerika-Flagge und so. Und der einzige Text auf diesem Ding war, Trump was right about everything. So, und das ist die Botschaft, die sie ihren hirnentleerten Vollidioten am Land entgegenschleudern. Während drumherum natürlich die Wirtschaft zusammenbrücht, weil durch die ganzen Zölle nichts mehr läuft. Ich meine, man braucht sich ja nur mal die Amazon-Aktie der letzten Monate angucken. Die dümpelt halt vor sich hin, weil niemand weiß, was der Knallkopf als nächstes entscheidet. Insofern ist, glaube ich, bei Elon Musk der Druck relativ groß, jetzt sich irgendwie auch wieder um die Knete zu kümmern, die er ja vorher gebraucht hat, um Trump ins Amt zu hieven mit 250 Millionen
Dollar. Ja, was mich so ein bisschen innerlich freut, ist natürlich, dass diese ganzen Tech-Bros, die ja so wirklich die Arschkriecherei betrieben haben ohne Ende. Ich glaube, viele denken sich, um Gottes Willen, was haben wir getan? Weil sie natürlich jetzt sehen, dass das jetzt für ihr Geschäft nicht unbedingt das Beste ist, wenn hier eine Atmosphäre der Unsicherheit in der Wirtschaft geschaffen wird. Weil wenn wirtschaftliche Prozesse etwas nicht mögen, dann ist es Unsicherheit. Ja. Und jetzt haben wir gesehen, also es sind Angriffe auf die Wissenschaft da, auf die Forschung und natürlich auch auf die Presse. Und die werden immer radikaler, diese Angriffe. Im Prinzip siehst du es mittlerweile nicht mehr nur bei Trump, dass wirklich Journalistinnen und Journalisten, die sich erdreisten, kritische Fragen zu stellen, dass die einfach persönlich runtergesaut werden auf eine ganz plumpe Art und Weise. Hier haben wir zum Beispiel ein Beispiel, eine Journalistin, ich glaube von ABC, fragt Trump, wegen dieses Jets, den er bekommen soll von den Saudis, ob das wirklich so gut ist.
Mr. President, what do you say to people who view that luxury jet as a personal gift to you? Why not leave it behind?
You're ABC fake news, right?
Why not?
Only ABC. Well, a few of you would. Let me tell you, you should be embarrassed asking that question. They're giving us a free jet. I could say, no, don't give us. I want to pay you $1 billion or $400 million or whatever it is. Or I could say, thank you very much. You know, there was an old golfer named Sam Snead. Did you ever hear of him? He won 82 tournaments. He was a great golfer. And he had a motto. When they give you a putt, you say, thank you very much. You pick up your ball and you walk to the next hole. A lot of people are stupid. They say, no, I insist on putting it. And then they putt it. They miss it. And their partner gets angry at them. You know what? Remember that. Sam Snead. When they give you a putt, you pick it up and you walk to the next hole and you say, thank you very much.
Have you ever been given a gift worth millions of dollars and then not received
anything? It's not a gift to me. It's a gift to the Department of Defense. And you should know better because you've been embarrassed enough and so has your network. Your network is a disaster. ABC is a disaster.
Yeah. And haben wir hier noch was?
You are a real, you're a terrible reporter. Number one, you don't have what it takes to be a reporter. You're not smart enough. Go back, you ought to go back to your studio at NBC because Brian Roberts and the people that run that place, they ought to be investigated. They are so terrible the way you run that network. And you're a disgrace. No more questions from you. Go ahead.
Ihr seid ungeeignet, Journalisten zu sein. Was stellt ihr so Fragen? Ihr solltet euch schämen, solche Fragen zu stellen. Das ist doch der Hammer.
Das ist, glaube ich, das, was die Leute sich von ihm in Amerika dann auch wünschen. Ich glaube, das ist das, was die hören wollen, dass er einfach sinnlos auf Leute draufschlägt. Ich glaube, das, was ihn da von Putin noch unterscheidet, Putin würde da gar nicht drauf antworten.
Die Fenster würde öffnen, der Putin schon mal.
Genau, sondern man wird den Reporter ein paar Tage später tot finden.
Ja. Ja.
So, insofern muss man Trump noch zugute halten. Ja. Er unterhält sich wenigstens noch mit den Leuten.
Ja, aber jetzt, um mal eine Brücke zu schlagen nach Deutschland. Wir haben ja jüngst den Fall gehabt, dass die frisch gebackene Bundestagspräsidentin Julia Klöckner auf ihrem Instagram-Profil.
Ist es eigentlich jetzt so, dass sie die nächsten 4 Jahre in jeder Ausgabe dieses wunderschönen Podcasts die Klöckner vorkommen muss?
Nee, aber jetzt gerade passt es.
Das ist so schrecklich. Ja, ich weiß, der Klöckner passt immer, weil sie einfach das Maskottchen für daneben ist.
Ja, das Daneben-Maskottchen. Ja. Und das Daneben-Maskottchen, Julia Klöckner, hat auf Instagram eine Story gepostet von einer anderen Webseite, Märzrevolution oder so. Und da war ein Video zu sehen, wo Friedrich Merz im Gespräch war mit Dunja Hayali. Und Dunja Hayali sprach ihn auf die Abschiebungen an. Also wo auch da aus dem Schulunterricht Menschen abgeschoben worden sind. Und Merz bügelt Dunja Hayali da relativ schroff ab und über diesem Video steht irgendwie sinngemäß, Merz macht Dunja Hayali fertig oder so. Und das hat Julia Klöckner gepostet, die sich ja auf die Fahnen geschrieben hat, der Neutralität sich verpflichtet zu fühlen, die diese neue wichtige Aufgabe mit sich bringt. Und da siehst Absolut. Du halt einfach, wenn es gegen Journalisten geht, ist auf einmal diese Neutralität nicht mehr da. Ja, und das ist ja dasselbe Horn, in das da Donald Trump ja. stößt.
Aber ich meine, Julia Klöckner gehörte schon immer zu den Leuten, die gerne ihre eigene Version, die nach draußen geht, komplett selber bestimmen wollen. Also mit Kritik, das war noch nie ihr Ding.
Vielleicht geht sie demnächst auch den Weg von Trump und Co., dass sie bei Presseterminen sich umgibt mit Menschen, die ihr wohlgesonnen sind, weil Trump hat das getan, beziehungsweise Caroline Levitt hat in der Pressekonferenz dort auch Influencerinnen und Influencer und Menschen aus alternativen Medienangeboten eingeladen. Und da kommen dann solche Fragen bei raus.
Will you guys also consider releasing the president's fitness plan? He actually looks healthier than ever before. Healthier than he did 8 years ago, and I'm sure everybody in this room could agree. Is he working out with Bobby Kennedy? And is he eating less McDonald's?
I can confirm the president is in very good shape, as you see on a near daily basis here.
Ja, super, ne? Ja. Der sieht ja. so fit aus. Sag ja, doch mal, stimmt, was macht
er
so? Dass
er immer mehr Sport macht. Ja. Der sieht so fit aus.
Mit Bobby ja. Kennedy trainieren die zusammen? Ja, na klar, ja. die werfen sich Handeln zu.
Ja, die werfen sich.
Und da spürst du auch, das gefällt der Levitt. Ja, das ist einfach so eine Frage, da fühlt
ja,
er sich wohl.
Ja, aber weil es auch mal wirklich eine relevante ja, Frage ist, du recht. Spielverderber.
Hast recht.
Entschuldige mal, die Frage nach dem Gesundheitszustand des Präsidenten ist seit Joe Biden in Amerika keine irrelevante Frage mehr.
Okay, touché.
Also touché. So wie der irgendwie durchs Amt gestolpert ist zum Schluss, kann man ruhig mal fragen, ist da weniger McDonald's? Stimmt es? Haben wir das richtig gehört? Oder schiebt sich die orangene Dunkelflaute immer noch jeden Tag die Chicken Wings quer in den Mund?
Gut, so,
die
Frage können wir zumindest bei Friedrich Merz und Markus Söder beantworten. Sie essen noch relativ viel bei McDonald's.
Ja. Und ich kann dir auch sagen, warum. Ich habe es mir nämlich heute noch rausgesucht. Es ist ein kleiner Ausflug an der Stelle.
Ja, bitte.
Ich möchte es nur kurz einfügen. Sowohl mehr, also Söder sowieso, jede zweite Instagram-Nachricht sitzt er in irgendeinem Autoraststätten McDonald's und schiebt sich ein McRib hinter die bayerische Binde. Aber selbst Merz hatte ja das Foto. So, und jetzt stellen wir fest. Erstens, wichtige Amtshandlung nach der Wahl, die Gastrosteuer wird gesenkt. Haben wir heute schon kurz drüber gesprochen. Zweitens, McDonald's war Sponsor des CDU-Parteitags. Und finanzierte den Bau einer neuen Geschäftsstelle der CDU-Mittelstandsvereinigung mit.
Das ist der Grund, warum die nicht mal bei Burger King oder KFC essen.
Best Friends.
Ja, 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 ja. Also kann man nur allen anderen Fastfood-Ketten raten, vielleicht bei der Union ein bisschen ja, aktiver zu werden und zu investieren. Jetzt haben wir, um meinen Gedankengang kurz abzuschließen an dieser Stelle, wir haben also Angriffe auf die Wissenschaft, auf die Forschung, wir haben Angriffe auf die freie Presse. Und jetzt kommen wir zur Justiz. Und auch da gibt es einen ganz neuen Tonfall in den USA. Hier äußert sich Frau Levitt zu Gerichtsentscheidungen.
The courts should have no role here. There is a troubling and dangerous trend of unelected judges inserting themselves into the presidential decision-making process. America cannot function if President Trump, or any other president for that matter, has their sensitive diplomatic or trade negotiations railroaded by activist judges. President Trump is in the process of rebalancing America's trading agreements with the entire world, bringing tens of billions of dollars in tariff revenues to our country, and finally ending the United States of America from being ripped off. These judges are threatening to undermine the credibility of the United States on the world stage. The administration has already filed an emergency motion for a stay pending appeal and an immediate administrative stay to strike down this egregious decision. But ultimately, the Supreme Court must put an end to this for the sake of our Constitution and our country.
Boah, ist das pervers, oder? Die bezieht sich auf die Constitution, ja, auf die Verfassung und sagt hier, da muss was passieren. Also, dass der ständig von irgendwelchen Richtern...
Nicht gewählten, entscheidend. Ja. Von nicht gewählten Richtern und Aktivistenrichtern.
Genau, Aktivisten, also diese Buzzwords, aktivistische ja. Richter. Das diskreditiert im Prinzip die Justiz. Das ist alles nicht korrekt, was die da machen. Die stoppen unseren Trump, der hier ja. das einzige Ziel hat, wieder Amerika groß machen zu wollen. Und diese Richter lassen den das einfach nicht machen.
Ja, du diskreditierst die Wissenschaft, dann gehst du auf die Gerichte und sagst, die sind aktivistisch, das ist alles ganz falsch. Ja, willkommen im Faschismus. Was mich jetzt so ein bisschen beunruhigt ist, dass ich jetzt die Tage gelesen habe, dass Friedrich Merz auch erstmal die Entscheidung des Berliner Gerichts in Bezug auf die Zurückweisung an der Grenze auch erstmal mehr oder weniger ignorieren will.
Ja, und da siehst du halt diese Parallelen auch hier bei uns, dass also diese Trumpschen Konzepte, die werden einfach in der ganzen Welt übernommen. Von konservativen Kräften, von konservativen Parteien, rechtskonservativen Parteien, rechtslibertären Parteien, von faschistischen Parteien. Und das schlägt genau in diese Kerbe. Deswegen finde ich es ja auch so spannend, in die USA zu schauen, weil eigentlich muss uns allen das hier ein warnendes Exempel sein, dass das hier nicht passieren darf. Und wenn es hier einfach mal so lapidar heißt, jo, Gerichtsurteil, das ist uns jetzt aber erstmal egal, dann läuft das halt genau in diese Richtung. Ja. Jetzt haben wir ja auf unserem Podcast draufstehen, grundlos gute Laune.
Ja, ich finde, es gibt aber auch einen Grund für grundlos gute Laune.
Ja?
Gib mir ein bisschen Zeit.
Ja, nee, es ist wirklich, also an der Stelle habe ich wirklich keine Ahnung gehabt, wie wir diese Strecke jetzt irgendwie mit einem Lachen, mit einer Pointe abschließen, weil ich finde es wirklich höchst bedenklich. Vor allem, wenn du siehst, dass kleine Tendenzen auch hier schon bei uns sichtbar sind. Und wir
ich glaube tatsächlich, das ist der entscheidende Punkt. Wir können diese Strecke mit einem Lächeln abschließen, wenn wir uns bewusst machen, wir richten den Blick nach Amerika und sehen, dass in Deutschland zumindest noch die Chance besteht, diesen Scheiß aufzuhalten. Und das wiederum macht uns grundvoll gute Laune.
Manöverkritik. Wir haben Nachrichten bekommen. Wir haben wieder Nachrichten bekommen und eine Nachricht, und ich will jetzt auch gar nicht sagen, von wem und worum es ging, der war ganz überrascht. Und ich glaube auch ein bisschen schockiert, dass wir tatsächlich die Nachricht, die da geschickt wurde, thematisiert haben hier bei uns.
Absolut.
Aber das sei jetzt euch allen da draußen auch nochmal gesagt. Also wenn ihr uns schreibt, dann wollen wir natürlich auch darüber reden hier im Podcast. Wir anonymisieren das ja auch jetzt schon, also indem wir keine Nachnamen nennen, sondern die Vornamen. Aber wenn ihr wollt, dass ihr gar nicht genannt werdet, also wir anonymisieren das halt auch voll, dann sagen wir gar nichts. Oder wenn ihr auch einfach sagt, hier, ich bin Whistleblower. Ja. Und möchte hier was loswerden, dann halten wir natürlich auch das komplett geheim und sagen nur aus unbekannter Quelle, ist uns das hier zugespielt worden.
Und diese aber Botschaft die geht vor allen Dingen raus an Jens Spahn. Du kannst uns wieder Voicemails schicken. Wir werden es nicht verraten.
Und damit uns nicht vorgeworfen wird, wir würden hier immer nur so Lobhudeleien oder sowas präsentieren. Nein. Machen wir ja auch nicht. Natürlich stellen wir uns auch der Kritik. Und auf unserer Podigy-Webseite, wo man auch, wie ich entdeckt habe, Kommentare hinterlassen kann, schrieb Mark: Warum wird bei euch eigentlich nur eine Partei nie wirklich kritisiert bzw. bloßgestellt? Geben euch die Grünen dazu keinen hinreichenden Anlass? Ich finde es schade, dass eure Sympathien hier scheinbar die Sicht verstellen und ihr dadurch bei den Grünen solche Beißhemmungen habt.
Ja, aber da musst du dir an der Stelle leider unser gesamtes Oeuvre angucken. Also es stimmt natürlich, grundsätzlich bieten die Konservativen, FDP hat einfach immer auch mehr Polarisierungs- oder AfD mehr Polarisierungspotenzial mitgebracht, weil sie natürlich oft auch mit den großen polarisierenden Messages rausgegangen sind. Das lag nie in der DNA der Grünen. Aber ich sag mal, das Versagen der Grünen in der letzten Regierung haben wir definitiv in diesem Podcast schon formuliert. Oh ja. Ich gebe zu, es gibt bei uns sicherlich eher einen Hang Richtung CDU, Trump, AfD.
Na gut, wir sind halt ein linksgrün versiffter Podcast.
So, und man darf nicht vergessen, über die FDP machen wir ja jetzt auch nichts mehr. Gerade jetzt, wo Tobi ja auch angekündigt hat, dass er größere Ambitionen hat beim Neuaufbau der Partei.
Das ist doch unfassbar, jetzt fängst du schon wieder. Jetzt haben wir das erstmal hinter uns, diesen Running Gag. Und ich muss es wieder, nein, es ist reine Ironie von Philipp Simon. Ich habe mit der FDP nichts zu tun. Und wir hier im Podcast werden in nächster Zukunft auch sehr wenig mit der FDP zu tun haben. Wir werden das kaum besprechen, denn gute Satire tritt nicht nach unten.
Ja.
Und Beißhemmungen bei den Grünen kommen halt oftmals auch davon, dass man gerade im Moment bei den Grünen ins Leere, ins Nichts beißt. Weil es fehlt Richtung und Ziel. Und es sind, auch das haben wir ja schon gesagt, Themen, die für die Grünen prädestiniert wären, die wichtig wären, gerade wenn es jetzt hier um das Wegnuscheln von Klimapolitik im neuen Koalitionsvertrag geht, das wäre doch mal ein Thema für die Grünen, oder? Wäre mal ganz verrückt.
Ich kann so ein bisschen erklären, woher vielleicht so ein bisschen bei mir die Beißhemmung auch bei den Grünen kommen könnte. Das ist, weil sie im Vergleich zu vielen anderen Parteien nicht so auf diese Spaltung und die Polarisierung gesetzt haben, sondern weil die Grünen sich oft auch um eine gewaltfreie Kommunikation bemüht haben, gerade auch im Wahlkampf, sind sie nicht auf diese ganzen Attacken eingegangen. Die haben nicht angefangen, irgendwie dicke zurückzutreten. Und das ist natürlich so ein Verhalten, wo es einem dann auch, ne, es ist klar, wenn jemand wie Merz irgendwie kurz vor der Wahl nochmal rausgeht und sagt, hier die ganzen Linken und Grünen Spinner, so, das macht natürlich was mit einem Publikum. Aber wenn jetzt Robert Habeck wieder wie so ein Schluck Wasser in irgendeiner Aula auf der Bühne steht und sagt, ja, ich habe da so ein ganz tolles Angebot für euch, ihr könnt es nehmen, aber ihr müsst es nicht, fällt es mir jetzt schwer zu sagen, du Depp! Erklärst du es so ein bisschen?
Das lasse ich jetzt einfach an der Stelle mal so stehen. Zitat dort.
Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Teilzeitbeschäftigten, wir sind im zweiten Zitat dort angekommen und ich habe mir diese Woche eine Bundestagsdebatte angehört und in dieser Bundestagsdebatte ging es um das Tierschutzgesetz.
Oh.
Denn die Linke fordert eine Verschärfung des Tierschutzgesetzes. Und da hören wir jetzt einmal, was die Linke da genau fordert.
Denn auch 2025 werden grausame Tiertransporte in Staaten genehmigt, die keine oder kaum Tierschutzstandards haben. Auch 2025 werden Versuchstiere beispielsweise dazu gezwungen, bis zur Erschöpfung zu schwimmen. Und das ist völlig legal. Auch 2025 sind Qualzuchten Alltag. Und auch 2025 ist der Regierung all das kein Wort im Koalitionsvertrag wert. Und das ist ein Skandal. Diese Missstände sind Symptome einer kranken Tierindustrie, in der das Profitieren vor den Tieren steht. Ein Gesetz, das dies zulässt, ist kein Tierschutzgesetz, sondern ein Profitier. Schutzgesetz.
Okay. Gut, da hatte sich was, also inhaltlich.
Schilder mir deinen ersten Eindruck. Ich möchte deinen ersten Eindruck.
Inhaltlich stehe ich natürlich an ihrer Seite. Tierschutz ist absolut, nein, finde ich wirklich wichtig. Ja, und ist auch absolut. So ein Thema, was immer hinten runterfällt. Da hat sie vollkommen recht. Mhm. Letzten Endes ist das, was niemand großartig ansprechen möchte, weil einfach im Prinzip auch die Lobby für Tiere nicht stark genug ist und die Lobby, die mit Tieren arbeitet oder an Tieren verdient und profitiert, riesig. Ist
okay,
und
wir kürzen das kurz ab. Wir machen ganz kurz einen Stuhlkreis, zünden uns eine Bong an und sagen, Tiere müssen geschützt werden. Hui. Mich interessiert,
spiel das mal nicht so runter. Rein verbal. Ja,
inhaltlich ganz toll. Aber mich interessiert jetzt, wie fandest du diesen Vortrag formal?
Ganz schwierig.
Okay.
Ganz schwierig, weil sie hat sich was überlegt gehabt. Sie wollte irgendwie einen, und wir reden jetzt nur über das Wortspiel.
Ja.
Sie wollte irgendwas machen mit Tiere und Profitiere.
Ja.
So, und das ist ja ein schöner Gedanke, ja?
Ja.
Profitiere sind jetzt keine Olympiapferde, sondern sie wollte so einen Bogenschlag machen, wer profitiert von Tieren und profitiert. Und das hat sie einfach nicht auf die Kette gekriegt. Und es war auch ansonsten sehr ein verholperter Vortrag, was ich schade finde, weil sie hat einen Job in dem Moment, da ihr Ding vorzustellen, und das ist nur so halb gelungen. Das ist schon mal ein schlechter Start.
Aber das war die Kollegin Ina Lattendorf von der Linken. Und wir machen jetzt ganz kurz noch einen Inhalt dran und dann komme ich auf den Clou dieser Wahnsinns-Zitatortstrecke heute. Pass auf, denn jetzt finde ich einmal spannend, was die Kollegin von der Linken dazu sagt. Was kostet eigentlich so eine Tierschutzbeauftragte?
Und ich frage mich tatsächlich, was wollen Sie überhaupt damit einsparen? Die Tierschutzbeauftragte kostet mit allem Drum und Dran im Jahr nicht einmal 500.000 Euro. Nur mal zum Vergleich. Das Dienstwagenprivileg kostet 5,5 Milliarden Euro. Für das Geld könnten Sie 11.000 Bundestierschutzbeauftragte einstellen.
Das ist ein klassischer linker Vergleich, oder?
Ja.
Also ich finde die Summe Tierschutzbeauftragte für 500.000 schon, also...
Das ist schon Wort. Aber ich finde auch,
also ich,
das
würde es machen.
Möchte ich kurz hier auch festgehalten haben, gut investiertes Geld, wenn wir eine Tierschutzbeauftragte oder einen Tierschutzbeauftragten, nee, es ist ja schon, aber das jetzt in Bezug zu setzen zu dem, was das Dienstwagenprivileg kostet, ist natürlich ein Whataboutism. Das ist vielleicht jetzt mathematisch ganz spannend, wenn man das macht, aber bringt uns inhaltlich nicht weiter und man hört es auch, glaube ich, ein bisschen am frenetischen Applaus anschließend, dass das jetzt nicht ganz so gehittet hat, dieses
Argument. Du machst irgendwann auch die Sonja Zietlow und machst da bei Mainz einen Gnadenhof für Katzen. Also gut, wir merken uns alle, Tobi Mann, Riesentierfreund, kuschelt täglich mit allem, was irgendwie über den Rasen läuft. Ich bin immer noch von der Fraktion, ich esse sie lieber, als dass ich sie streiche.
Um Gottes Willen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich möchte ganz kurz an der Stelle festhalten, dass das die exklusive Meinung meines Podcast-Mitstreiters hier ist und eine Aussage, hinter die ich mich nicht stellen möchte. Ich streichle sehr, sehr gerne Tiere.
Ja, so, also einmal die Überschrift, wir haben jetzt einmal die Überschrift
gehabt. Du gehörst auch wieder gestreichelt, das ist vielleicht das Problem, dass du nicht genug gestreichelt wirst. Vielleicht also, muss ich mal mit meiner wohligen, sanften Stimme zu dir nachts kommen, wenn du schläfst und dir einfach über das leicht behaarte Haupt streichen. Vielleicht wird es dann wieder ein bisschen besser bei dir.
Ja, das ist, ja.
Ja, hol dich mal, jetzt komm aus dem Loch wieder raus, mein Freund.
Also, zurück zum Inhalt. Also wir haben gemerkt, es geht in dieser Debatte um das Tierschutzgesetz. Wir haben gemerkt, die Linke fordert da eine Verschärfung. Tobi ist da ein Riesenfan von. Ich sage, ja, schauen wir mal, was kommt. Und wir haben festgestellt, dass die Frau Lattendorf, sagen wir mal, sprachlich, ja, überschaubar war. Aber jetzt wird's spannend. Ich habe diese Debatte mir tutto completo reingezogen.
Nicht dein Ernst.
Und habe festgestellt, dass an diesem Tag zu diesem Thema nur Erstis im Bundestag gesprochen haben. Also alles Leute, die erstens zum allerersten Mal im Bundestag sitzen und, nächste Steigerung, ihre allererste Rede im Deutschen Bundestag gehalten haben.
Ist die Lattendorf auch neu?
Nein, Lattendorf nicht. Okay. Das hat man gemerkt, die kann auch einigermaßen formulieren, die ist schon ein paar Jahre dabei.
Bitte? Also die ist jetzt sozusagen schon länger dabei?
Ja, die sitzt seit 2021 im Deutschen Bundestag. Okay. So, und jetzt kommen aber alles Neulinge.
Ja.
Und wir hören jetzt mal jemanden und du sagst mir danach, welche Partei, weil was ich so faszinierend fand, das ist jetzt das Experiment, was ich so faszinierend fand war, ich habe unglaublich darüber gestaunt, wie sehr Politiker, die zum allerersten Mal im Deutschen Bundestag sitzen und zum allerersten Mal da auch reden, quasi sich auch parteimäßig sofort assimilieren. Man hört die Partei sprechen und die sind ja alles Neulinge. Ich war völlig fasziniert, deswegen machen wir das kleine Experiment. Wir hören den ersten Mann an dieser Stelle.
Als ich am 23. Februar in diesen Deutschen Bundestag gewählt worden bin, bin ich mit der Erwartung hierher gekommen, dass hier 630 Menschen, gewählte Volksvertreter sitzen, die sich um die Themen, um die Probleme unseres Landes, die die Menschen auch bewegen, kümmern. Diese vereint in 5 verschiedenen Fraktionen, sicherlich mit verschiedenen Lösungsansätzen. Was ich hier aber erlebe, ist die Tatsache, dass wir 3 Fraktionen in diesem Hause haben, wo jede für sich ein Thema hat und mit einer Ideologie gewisse Vorurteile bedient und auf fast jedes Sachthema irgendwo einen Zusammenhang herstellt. Das finde ich erschütternd.
Also sagen wir mal so, ein Niedersachse ist er nicht. Das konnte ich jetzt verbal schon mal identifizieren. Und ich lehne mich jetzt mal ganz weit aus dem Fenster. Ich würde vermuten, der Herr ist bei der CSU.
Absolut richtig. Ja. Volltreffer. Aber ich finde, man hört es auch inhaltlich an der Rede, oder?
Ja, total.
Also er spricht direkt von Ideologie, die irgendeinen Zusammenhang, also er ist da quasi ideologisch auch schon wirklich in der CSU tief angekommen. Und es geht um Tierschutz und jetzt darfst du mal raten, also das ist der Hans Koller von der CSU. Der sitzt zum ersten Mal im Deutschen Bundestag. Und was ist er vom Beruf, Tobi? Was ist er vom Beruf?
Hat er was mit Landwirtschaft zu tun?
Nein. Ja. Ja, Land- und Gastwirt. Und jetzt sag mal, wessen Nachfolger ist denn der Koller, der Hans?
Oh Gott, keine Ahnung.
Er weißt, er hat nämlich den Wahlkreis übernommen vom Andi Scheuer.
Nein, Passau.
Ja, ja.
Ja, gucke da, aus Passau.
Hans Koller ist der Nachfolger von Andi Scheuer in der CSU. Und ich finde, man merkt an der Rede schon, das ist ein CSU-Mann, der ist völlig drin in dem Ding. So, Hans Koller sitzt zum ersten Mal im Bundestag. Das war allerdings nicht seine erste Rede, das muss ich dazu sagen. Jetzt kommen wir zu einer jungen Frau, die hält jetzt ihre allererste Rede im Deutschen Bundestag. Und du sagst mir hinterher, welche Partei.
Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen.
Gute Stimme.
Es ist schon traurig, dass mit dem ersten Antrag, einer der ersten Anträge in dieser neuen Legislaturperiode, das von komplett ungerechtfertigte Bauernbashing einfach so weitergeht. Es ist bemerkenswert zu lesen, wie Sie es geschafft haben, auf gerade mal 2 Seiten Antragstext Jahrzehnte deutscher Tierschutzgesetzgebung auszublenden, auf einen Schlag zigtausend Landwirte unter Generalverdacht stellen, nur um dann doch am Ende wieder bei der altbekannten Kapitalismuskritik zu landen. Hut ab dafür!
Ja, auch das finde ich relativ simpel. Das ist jetzt vom Zungenschlag her nicht die CSU, aber die Schwesterpartei, die CDU.
Absolut.
Ja.
Aber es ist doch trotzdem interessant, oder?
Ja, ja.
Ich meine, das ist ihre allererste Rede im Deutschen Bundestag. Sie könnte Akzente setzen, sie könnte vielleicht auch ihre eigene Position mehr reinbringen oder was auch immer. Aber es ist einfach genau das, was man erwartet, wenn die CDU spricht. Und das schon bei der allerersten Rede. Finde es total faszinierend. Gehört haben wir gerade Anna Eikens von der CDU. Und sie ist die Tochter des CDU-Politikers Hermann Onko Eikens und ist quasi schon die nächste Generation von Politikern im Deutschen Bundestag.
Was ich so schade finde, ist, wie du es eben auch schon angedeutet hast, dass sie ihre Redezeit nicht nutzen, um ihre Sicht auf die Dinge da darzustellen, sondern jetzt als in die Attacke reinzugehen. Also in die Diskreditierung des politischen Gegners und vor allem sich auf dieses sich verlegen auf so Klischees von wegen das Bauernbashing und so. Was soll das? Also es ist letzten Endes nur diese Emotion, die Absolut. Wieder im Vordergrund steht und das Thema rückt dadurch in den Hintergrund.
Und das ist ganz spannend, was du gerade sagst, denn es gibt vielleicht noch einen anderen Grund auch, also nicht nur CDU so zu reden, sondern es gibt vielleicht auch noch einen anderen Grund für die Anna Eikens so zu sprechen. Denn rate mal, was sie beruflich macht.
Ist sie vielleicht auch in der Landwirtschaft tätig?
Nein, seit Juli 2024 ist sie Co-Geschäftsführerin der von ihr mitgegründeten Eikens und Kraft GbR, die in der Agrarberatung tätig ist und landwirtschaftliche Betriebe bei der Navigation durch komplexe Agrarförderung unterstützt. Verstehst du? Sie hat einen Doppeljob.
Ja.
Fairerweise muss man dazu sagen, mit dem Einzug in den Deutschen Bundestag erhält sie da kein Gehalt mehr und keine Gewinnbeteiligung. Das muss man dazu sagen, aber ich finde, also...
Ja, das ist so ein bisschen wie bei unserer Wirtschaftsministerin, die ja auch eine Vergangenheit, eine berufliche in der Energie- und Gasbranche hat, wo es jetzt natürlich heißt, ja nein, die würde nie da irgendwie lobbyieren jetzt aufgrund ihrer Vergangenheit. Und mittlerweile muss man sagen, sie redet schon ganz schön oft über Gas im Moment.
Ja, und jetzt kommen wir auch wieder zu einem Mann, der seine allererste Rede hält.
Darf ich wieder raten?
Ja, 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 und da bin ich mal gespannt, ob du's rausfindest.
Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ich bedanke mich sehr für die freundliches Willkommen, für die guten Wünsche, für meine Arbeit als Bundestagsabgeordneter in diesem Hohen Haus. Meine Heimat ist der Wahlkreis Soest, der größtenteils sehr ländlich geprägt ist. Die Vielfalt der Landschaft hat eine große Bandbreite an entsprechender Bewirtschaftungsform hervorgebracht. Von der Waldbewirtschaftung im Süden über Ackerbau und Landschaftsschutz in der Börde bis hin zu Veredelungsbetrieben im Norden. Vor diesem Hintergrund war es mir ein wichtiges Anliegen, Mitglied im Ausschuss für Landwirtschaft, Ernährung und Heimat zu werden.
Oh, das ist ein bisschen kniffliger. Also ja? Ich würde ihn jetzt nicht der AfD zuordnen, weil er sich ja zumindest sehr freundlich gegenüber dem Haus geäußert hat. Das würden die vermutlich so nicht tun, sondern da wäre ein bisschen mehr Attacke schon von Anfang an. So ein bisschen mehr mit dem nackten Arsch ins Gesicht, anstatt zu sagen, vielen Dank, dass ich jetzt hier sein darf und so. Also, aber und aufgrund der doch eher versöhnlichen Worte und dass er so seinen Werdegang und wo er herkommt, dass er das so vorn anstellt, das hat so was Sozialdemokratisches. Mhm. Liege ich damit falsch?
Du, nein, also ich, 1000 Punkte, ja, du räumst hier in diesem Quiz ab, Wahnsinn.
Ding, 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 da ist es wieder.
Volltreffer.
Ja, ja, super, super.
Absolut.
Und dazu sagen, das ist kein Beschiss, ich wusste wirklich nichts von deinen Zitaten heute.
Nee, das also, weiß ich.
Du konfrontierst mich jetzt wirklich ganz frisch damit.
Ja. So, und ich finde, bei ihm hat man auch gemerkt, er war ein bisschen aufgeregt, ne?
Ja.
Also
ja,
man hat gemerkt, die Grammatik ganz kam süß auch so ein bisschen in Schleudern.
Du, bei uns kommt die Grammatik in Schleudern, ohne dass wir aufgeregt sind.
Also genau, und das war nämlich jetzt Jens Behrens von der SPD. Und was macht der Jens beruflich? Na?
Auch irgendwas, er macht in Landwirtschaft.
Nein, Filialleiter bei der Sparkasse.
Okay, da wäre ich jetzt nicht drauf gekommen.
So, und jetzt im zweiten Clip merkt man aber auch, und deswegen habe ich das aufgeteilt, dass der Kollege die DNA der SPD verinnerlicht hat. Hören wir mal rein.
Noch stehen wir am Anfang der neuen Wahlperiode und auch die Ministerien müssen erst einmal ins Arbeiten kommen. Wenn wir dann konkret bei der Tierschutzgesetzgebung sind, werden wir gemeinsam mit unseren Koalitionspartnern beraten, wo es weitere sinnvolle Verbesserungen geben kann. Ich bin mir sehr sicher und zuversichtlich, dass wir uns gemeinsam mit dem Tierschutz in unserem Land etwas voranbringen können. Einige Vorschläge aus dem linken Antrag, die alle nicht neu sind und auch schon von der SPD thematisiert wurden, haben durchaus meine Sympathie. Doch wie gesagt, lassen Sie uns jetzt erstmal mit der Arbeit beginnen. Reine Schaufensteranträge helfen den Tieren nicht. Die konkrete Gesetzgebung einer verantwortungsvollen Regierungskoalition hingegen schon. Herzlichen Dank, Glück auf.
So, und ich finde, zusammengefasst ist diese Rede doch das Motto der SPD, bloß keine Hektik.
Ja.
Jetzt bloß nicht überstürzen, nicht zu schnell entscheiden, hinterher bewirkt es noch was.
Das ist kein Sozialismus, das ist Scholzismus, ist ja das.
Ja. Jetzt wollen wir erstmal ins Arbeiten kommen, wir müssen jetzt erstmal alle auch unseren Weg in die Büros finden.
Erstmal Arbeitskreise bilden.
Genau, dann Arbeitskreise, dann bis morgens der Kaffee, wir müssen das mit dem Kaffee noch regeln, wer Brötchen holt. Da sind so viele Sachen gerade, dass wir jetzt erstmal ganz entspannt reinkommen. Ich finde, das war SPD pur, oder nicht?
Ja, und vor allem dann noch so nebenbei, ja, und die ganzen Ideen da ist ja vieles auch von der SPD schon, und das finde ich sympathisch und so, und haben wir alles schon gemacht. Ja. Immer ruhig.
So, und jetzt kommen wir zum letzten, auch ein Mann wiederum.
Ja.
Der auch seine allererste, also Jens Behrens, auch seine allererste Rede. Und jetzt kommt ein Mann, der auch seine allererste Rede hält. Und da wird wirklich für dich die große Herausforderung. Wirst du erkennen, ob es ein Grüner ist oder ein AfDler?
Sehr geehrte Frau Präsidentin, verehrte Kollegen, meine sehr geehrten Damen und Herren. Sie kritisieren, dass Nutztierhaltung auch auf Wirtschaftlichkeit ausgerichtet sein muss. Ja, was denken Sie denn, dass der Bauer zum Spaß jeden früh um 5 Uhr aufsteht? Natürlich muss der Bauer davon leben können, denn nicht jeder kann nur Bürgergeld beziehen. Sie vergessen offensichtlich, dass es da draußen immer noch eine Menge Menschen gibt, die von ihrer Hände Arbeit leben, die sich nicht vom Staat versorgen lassen. Und das ist gut so, denn diese Leute halten dieses Land am Laufen. Und ja, es muss sich lohnen, jeden Morgen aufzustehen. Sonst machen Sie Ihren Hof zu. Und dann bekommen Sie genau das, was Sie nämlich nicht wollen. Großbetriebe, in denen Tiere zum Massenprodukt verkommen. Ihre ganzen Vorschriften, Regelungen und Vorgaben. Ja, ich spreche auch Sie von der SPD und den Grünen an. Denn Sie haben die gleichen Forderungen ja bereits in der letzten Legislatur eingebracht. Ihre ganzen Vorschriften und Regelungen und Vorgaben, die Sie ohne jeden Bezug zur Materie in Ihren Büros ganz weit weg von jedem Stall und jedem Acker ausdenken, sorgen dafür, dass immer mehr Familienbetriebe aufgeben.
Also so rein logopädisch ist er aus der Reich-Ranitzky-Redeschule.
Ja. Also ich habe, wie gesagt, ich habe mir die komplette Debatte reingezogen. Ich habe auch darüber gestaunt, wie viele Kollegen mit Sprachschwierigkeiten unterwegs sind im Deutschen Bundestag. Aber seit dieser Podcast-Sendung, also seit dieser Folge, ist mir auch klar, warum. Weil dann fällt mir gerade wieder das Zitat oben von Beatrix von Storch ein, die den ganzen Tag an ihren Cocktails süppelt. Also deswegen kann ich mir inzwischen diese ganzen Sprachstörungen so ein bisschen erklären. Aber das war Bernd Schumann von der
AfD.
Ja,
richtig. Also ich meine, da gibt's, da brauchen wir nicht mehr diskutieren. Ja, also man soll sich ja über Sprachfehler nicht lustig machen. Aber
aber selbstverständlich. Sonst bleibt ja gar nichts mehr vom Humor. Entschuldige mal, ich bin jahrzehntelang. Guten Abend, schön, dass Sie hier sind. Begrüße Sie. Mein Name ist Philipp Simon, komme aus Holland. Erkennen Sie, was ist eine Blondine zwischen zwei Holländer? Nicht die dümmste. Was ist ein Holländer mit dem Schwert in den Kopf? Ein Käsehäppchen. Also, wenn, natürlich ist das Humor.
Ja gut, ich darf das. Ich habe auch einen Essfehler. Also insofern.
Und dafür bist du aber relativ schlank.
Nein. Oh Gott, Ist das jetzt gut, ich gebe zu, der Lack auf der Ohrlinie. Oh Gott, wie kommt er denn aus der Nummer wieder raus?
So, genug rumgealbert.
Ja, ja.
Zurück in die harte Realität. Also das war Bernd Schumann von der AfD. Der gute Mann kommt aus Schweinfurt. Nicht Schweinfurt. Und jetzt die entscheidende Frage. Ja. Was ist sein Beruf?
Oh Gott, Philipp. Ja, ich könnte jetzt auch wieder sagen Landwirt. Aber das.
Ja, du bist in der richtigen Richtung unterwegs. Er ist Produktmanager im Außendienst für Gemüsesaatgut.
Okay, also eher im vegetarischen Bereich aber.
Ja, aber am Ende des Tages geht's um Pharma-Lobby, sag ich schon, um Agrarlobby.
Ja, na klar, sicher.
So, sicher. Aber die entscheidende Frage ist, jetzt war Bernd Schumann, finde ich, relativ lang. Der hat da vor sich hin meandert. Und ich habe mich natürlich gefragt, ist der Mann auch TikTok-fähig? Ja, hat er die TikTok-Fähigkeit für die AfD im Blick? Ist er 90 Sekunden fähig? Und das hat er bewiesen.
Und dann kommen Sie aus Ihrem Elfenbeinturm, aus Ihren linksautonomen Großstadtkiezen, die mit den Kindern in den Tiergarten gehen, um eine Kuh zu sehen, und dann sagen Sie dem Bauern, er würde seine Arbeit schlecht machen. Ausgerechnet Sie wüssten es besser. Und genau das ist das Problem in Deutschland. Politiker, die keine Ahnung von irgendwas haben, weil sie in den Hörsaal und in den Plenarsaal gefallen sind, sagen diesen hart arbeitenden Praktikern draußen, wie sie ihre Arbeit machen sollen. Sie treten, jawohl, sie treten den Bauern mit diesem Antrag ins Kreuz. Ganz ehrlich, warum sollten denn ein Landwirt jeden Tag hart arbeiten, wenn der einzige Dank dafür ist, dass die Politik ständig in die Arbeit reinpfuscht und diese erschwert? Und jetzt ein bisschen zu den Zahlen. Die Anzahl der Tierhalter verringerte sich in Bayern in den vergangenen Jahren um fast die Hälfte.
Ich finde das ganz süß.
Ja.
Es ist der letzte AfDler, der in so eine Tirade am Ende noch so einen kleinen Funfact einbaut. Also im Prinzip einmal links, grün, alle, keine Ahnung. Übrigens hat sich um die Hälfte verringert. Ich finde es großartig.
Hast recht. Du merkst so richtig, wie auf einmal so die Emotion abbricht und er dann nochmal wirklich mit Wikipedia um die Ecke kommt.
Übrigens, die Zahl der Landwirte in Bayern hat sich um die Hälfte verringert. So nach dem Motto, ich habe nicht nur Scheiße erzählt, zwei, drei Sachen haben auch gestimmt. Ich fand's total faszinierend. Jetzt würde mich mal interessieren, was deine Meinung ist. Findest du es auch faszinierend, dass das in diesen allerersten Bundestagsreden, diesen Premieren im Deutschen Bundestag schon so absehbar und vorgestanzt ist?
Auch da jetzt abseits der satirischen Qualität, die du jetzt hier uns geboten hast, die ja wirklich sehr hoch war, ist es natürlich ein bisschen traurig auch, weil ich habe die ganze Debatte nicht gesehen, du ja offensichtlich schon, aber ich habe das Gefühl, inhaltlich sind wir in Sachen Tierschutz nicht weitergekommen.
Das war's mit grundlos gute Laune für diese Woche. Wir pausieren jetzt zwei Wochen und zwar aus guten Gründen. Erstens, ich bin nächste Woche eine Woche im Urlaub und danach in der Woche nehmen wir unseren Live-Podcast auf am Freitag, dem 20. Juni.
Gibt noch sechs Karten, sechs Stück.
Noch sechs Karten gibt's, da sind wir live in Dortmund und die Folge wird dann live aufgenommen und erscheint in der Woche darauf. Das heißt, die nächste offizielle Folge von Grundlos Gute Laune gibt's in der Woche vom 23. Juni. Und wenn euch unser kleiner Satire-Podcast gefällt, lasst uns bitte eine gute Bewertung da, überall da, wo man gute Bewertungen hinterlassen kann. Oder schickt uns auch sehr gerne Feedback, zum Beispiel per E-Mail an hallo@grundlosgutelaune.de.
Oder schickt uns eine Sprachnachricht an www.speakpipe.com/GGL. Speakpipe wie die Sprechpfeife und GGL für grundlos gute Laune.
So, und nach dieser grandiosen Folge ist natürlich jetzt meine bange Frage, lieber Tobi, hast du noch einen Rausschmeißer für uns?
Selbstverständlich. Ich bin der Meinung, wir sollten heute unbedingt nochmal richtige, ehrliche, wirkliche politische Expertise ans Ende stellen. Und man weiß ja, Sophia Tomalla ist die Speerspitze des politischen Kommentars dieser Tage. Sie war im Privatfernsehen zu Gast und hat eine politische Analyse vom Stapel gelassen, vom Feinsten. Sophia Tomalla über Friedrich Merz.
Er ist ein Politiker, wo ich jetzt trotzdem mal sagen kann, Mensch, endlich mal jemand, der sich traut. Ich meine, die SPD macht das, was sie die letzten Jahre am besten können, nämlich gar nichts. Und dass jetzt die CDU Zielscheibe von militanten Linken wird, das war auch wieder klar. Es sind immer dieselben Weltschmerz-Influencer auf Instagram, die sich die ganze Zeit beschweren. Aber im Grunde genommen ist es einfach mal ein Politiker, der endlich mal was macht. Ich glaube, das ist ja genau das, was die Leute momentan so aufregt, dass das alles immer so schwammig ist, dass sich keiner was traut, dass die Leute immer in die anderen Länder schauen und sagen, guck mal, da macht mal jemand was. Und hier macht niemand was. Und dass er jetzt mal der Erste ist, der sagt, komm, ich ändere jetzt endlich mal was oder ich habe einen Ansatz, etwas zu ändern, finde ich ehrlich gesagt nicht schlecht.
Würdest du CDU wählen?
Ja, definitiv.
Ja.
Das war auch nicht weiter überraschend.
Nee. Und danach ist sie zu McDonald's gefahren.
Das war die 31. Folge Grundlos gute Laune mit Philipp Simon und Tobias Mann. Eine Produktion von Flash Flow Recordings. Danke fürs Zuhören, sagen eure beiden Weltschmerz-Influencer. Wir gehen jetzt grüne streicheln. Bussi.